seid alle recht herzlich willkommen zum Gottesdienst hier in der Freien Evangelischen Gemeinde in Körne. Ich freue mich, dass, ich wollte sagen, so viele da sind, aber ich sehe hier vorne so viele Plätze noch. Und ich wollte sagen, schön, dass ihr aus dem Urlaub alle wieder da seid, aber es sind wohl doch noch welche im Urlaub. Es sei ihnen gegönnt. Aber der Arne ist wieder da. Freitag warst du, glaube ich, noch unterwegs und gestern warst du schon auf der Gemeindeversammlung. Und heute bist du in aller Frische da, siehst erholt aus und ich bin ganz gespannt, was du uns erzählst. Und das ist auch gut so, dass der Arne uns was erzählt, denn wir können uns schön zurücklehnen und uns ganz entspannen. Ihr kennt vielleicht das Gefühl, wo man sagt, Mensch, mach du doch mal, sag doch mal, was du denkst und seh zu, dass du das in der Reihe kriegst. Und wenn es dann soweit ist, dann sage ich, ich hätte es anders gemacht und so läuft es und das wäre besser gewesen. Und genau das ist unser Thema heute, weil das ganz oft unsere Haltung ist. Wir sind diejenigen, die es eigentlich besser wissen, die es dann auch anders machen. Und ihr habt sicherlich vielleicht in euer Gottesdienstheftchen hineingeschaut. Da ist ein riesen Text aus dem Römerbrief. Lange Sätze, viele Worte. Und das Thema, das Arne sich, oder unter dem Arne das Thema gestellt hat, was Gott denkt und lenkt. Es geht heute gar nicht so sehr um das, was wir denken, um was wir wollen und wie wir es machen würden, sondern es geht wirklich darum, was Gott sich gedacht hat. Und ich finde es total spannend, das auch rauszukriegen. Aber das können wir eigentlich nur machen, wenn wir mal von uns selber wegschauen, uns gar nicht so wichtig nehmen. Und darum, ja, möchte ich einfach Gott jetzt im Gebet bitten und wenn ihr möchtet, dürft ihr dazu aufstehen. Ja, Vater, das ist ganz oft so, dass wir uns selbst so wichtig nehmen. Unsere Gedanken, die zählen und das, was wir denken, das ist richtig und das, was wir machen, so soll es sein. Aber du hast dir das anders gedacht. Du hast gesagt, ich bin der Gott und ich bin euer Herr. Und das zeigst du immer wieder und ganz oft bestätigt sich das auch in unserem Leben, dass wir es sehen, dass wir es erfahren, dass wir es erleben. Und ich bitte dich einfach, dass du heute Morgen alles von uns wegnimmst, was ja, uns selbst wichtig macht, was uns jetzt noch vor Augen steht, was uns hindern könnte, auf dich zu hören. Danke, Herr, dass du auch da die Macht drüber hast, über unsere Gedanken und über unsere Gefühle. Und wir wollen dir jetzt alles geben und einfach einen Moment ruhig sein und das im stillen Gebet dir auch sagen. Danke, Vater, dass du uns hörst. Danke, dass du jedes einzelne Wort, jeden einzelnen Gedanken gehört hast und dass du ihn siehst. Danke, dass du über uns stehst und uns deinen Segen gibst für diesen Gottesdienst. Amen. Wir wollen ja gemeinsam singen mit einem alten Lied, aber was eigentlich auch schon einiges über unseren Text und über unser Thema aussagt. Und Allmorgen ist ganz frisch und neu. Und das muss auch so gesungen werden. Ich hatte dem Gerd schon gesagt, das Ganze mit ein bisschen Schwung, das Lied. Also stimmt mit ein und werdet richtig wach und richtig frisch. Einige Dinge sind noch anzukündigen. Rainer, du kannst dir selber Ton geben und kommst nach vorne. Jetzt sofort. So war es abgesprochen. Letzte Woche hat der Rainer was angesagt und diese Woche hat er den passenden Termin dazu.
Ja, guten Morgen. Ich hatte letzten Sonntag darauf hingewiesen, dass der Ostergarten losgeht und zurzeit ich dabei bin, das Leitungsteam auf die Beine zu stellen und wir noch Plätze zu besetzen haben im Leitungsteam. Und für alle, die sagen, ja, das interessiert mich, da wäre ich ganz gerne dabei oder das, ich weiß nicht so genau, was da an Aufgaben auf mich zukäme, aber ich will mir das mal anhören, will mal mitdenken, wie es mit dem Ostergarten laufen soll im nächsten Jahr. Der ist herzlich eingeladen zu Dienstag, 27. September, also übernächsten Dienstag ist das, um 19.30 Uhr hier im Gemeindehaus im Café Kuh. Dankeschön.
Kannst du gleich mitnehmen.
Kann ich mitnehmen, okay. Kannst du mitnehmen.
Die anderen wichtigen Dinge stehen auf der Rückseite dieses Zettels. Ja, ihr dürft euch das mitnehmen, klebt es euch am Kühlschrank, sucht aus, was für euch ist, nehmt die Angebote der Gemeinde wahr. Es sind wichtige Dinge, gute Dinge, schöne Dinge dabei für alt und jung. Von daher sollte man diesen Zettel nicht achtlos einfach wegschmeißen. Und trotzdem möchte ich drei Sachen noch sagen und darauf hinweisen. Und zwar am Mittwoch, den 21.09. ist um 19.30 Uhr Gebetsabend hier. Und zwar wollen wir gemeinsam beten für missionarische Anliegen. Viele von uns sind in verschiedenen Aktionen unterwegs, verschiedenen Organisationen unterwegs. Die Gemeinde hat viele missionarische Anliegen. Und ja, da wollen wir mal herausfinden, was Gott auch dazu sagt. Und Gott einfach diese Dinge geben und ihn darum bitten, dass ja viel Frucht aus unserer Arbeit, die wir hier tun, auch hervorgeht. Also, 21.09. 19.30 Uhr Gebetsabend. Am Samstag, den 24.09. wurde auch schon ein paar Mal angesagt, ist von 10 bis 15 Uhr Taufe- und Gemeindeseminar. Da liegen draußen Flyer aus, wenn ihr Zeit, Lust, Muße habt, wenn ihr Leute wisst, deren das auch ein Anliegen ist, meldet euch bitte dort an. Und kommt am Samstag, den 24.09. dorthin. Es geht weiter. Am 25. ist natürlich morgens ganz normal Gottesdienst und am Nachmittag auch nochmal. Ihr wisst es mittlerweile, unser Nachmittagsgottesdienst hat Bestand. Die Zeiten, wo dieser Gottesdienst stattfindet, ist so ein bisschen von den Abständen enger geworden. Also am 25.09., da steht es auch, Herzenssache, der etwas andere Gottesdienst, seid herzlich eingeladen. Und wie immer, ihr habt dort die Chance, die Möglichkeit, Leute einzuladen, einfach mit euren Nachbarn, Freunden, Bekannten, alle, die ihr schon mal irgendwie zur Gemeinde mitnehmen wolltet, auch dorthin mitzubringen. Es ist eine andere Atmosphäre als hier im Gottesdienst. Es ist einfach Zeit zum Gespräch vor dem Gottesdienst, wie auch nach dem Gottesdienst. Leute werden von uns auch mit angesprochen und viele sind schon gekommen, viele haben es genossen, viele kommen, sind zum ersten Mal da gewesen und sind immer wieder regelmäßig gekommen. Also nutzt die Möglichkeit mit einem guten Input, mit guter Musik, werden wir dort ja, den Nachmittag gemeinsam verbringen. Wir werden nachher beim zweiten Lied Kollekte einsammeln. Ich bin eigentlich nicht derjenige, der so Kollekte, so eine Predigt darum macht und wie auch immer, will ich auch gar nicht machen. Aber gestern Nachmittag war Gemeindeversammlung und teilweise ungewollt sind wir immer wieder auf dieses Thema Geld gekommen. Wenn man nach draußen guckt, da wird viel gemacht und viel getan, vieles, was wir nicht bezahlen müssen, aber doch noch viele Dinge, wo wir anschließen müssen, damit das tatsächlich nachher vernünftig aussieht. Wenn man so den Parkplatz sieht, da sind viele Steine abgebrochen, das muss natürlich eine vernünftige Grenze geben. Es sind viele missionarische Anliegen, wir haben Missionspaten, die wir unterstützen und das geht nicht ohne Geld. Und wir können nicht erwarten, dass die Leute von draußen uns hier irgendwas reinschmeißen, sondern das sollte unsere Verantwortung sein. Und von daher bitte ich euch, ja, nachher in die Kollekte was reinzuschmeißen und nicht nur nachher, sondern vielleicht auch die nächsten Gottesdienste und das auch als eure Verantwortung mitzusehen. Soweit dazu. Ihr könnt schon gucken. Mich stört das nicht, wenn es jetzt ein bisschen klimpert. Aber wenn es ganz leise wäre, wäre es noch besser. Weil das sind dann Scheine. Gut. Ich habe euch was mitgebracht. Ein paar Bilder. Ich bin kein Fotograf. Ich habe auch in der letzten Zeit eigentlich das nicht erlebt und nicht gesehen. Und trotzdem weiß ich, sobald irgendwo ein Regenbogen ist, dann rufen die Kinder, ruft meine Frau, guck mal da, was für ein Regenbogen. Und ich glaube, euch geht es nicht anders, dass ihr immer wieder fasziniert seid, wenn ihr einen Regenbogen seht. Es gibt total fantastische Bilder, die es gibt, die so ein Regenbogen dann wirft. Und wenn man sich dann mal überlegt, dass im Alten Bund eigentlich dieser Regenbogen ja ein ganz starkes Zeichen war, den Gott gemacht hat. Gott hat nach der Sintflut diesen Regenbogen gegeben als Zeichen seines Bundes. Ich bin da, es ist meine Sache, es geht um meine Sache. Und weil ihr mir am Herzen liegt, gehört ihr dazu. Und egal was passiert, ich bin treu, ich stehe zu euch, ich halte zu euch. Und als ich mir darüber Gedanken gemacht habe, habe ich gedacht, Mensch, das ist ja alles ganz schön und gut. Und das ist auch toll und ich freue mich auch darüber und sehe das auch genauso. Und wie geht es mir eigentlich dabei, wenn es mir schlecht geht? Wenn so alles ganz anders läuft, als ich es mir denke und Gott das so ganz anders lenkt, als ich es mir denke. Kommt mir das dann auch in den Sinn, dass diese Treue und der Bund besteht? Kann ich dann sagen, ja, trotz alledem, der Regenbogen, der Bund ist da? Und ich glaube einfach mal, und das unterstelle ich auch mal, dass es mir da nicht so ganz alleine geht, sondern dass ihr irgendwo oftmals die gleichen Gedanken habt. Aber bei meinen Nachforschungen, ich habe letzte Woche ja auch hier oben gestanden, war es letzte Woche oder vorletzte Woche, und da habe ich was ich so alles entdecke, gesprochen ganz kurz, vom Männertag, ihr erinnert euch, ihr solltet nicht lachen. Lacht doch immer noch keiner, gut. da habe ich nachgeforscht, was es noch alles mit dem Regenbogen gibt. Und der Thomas gibt jetzt mal das nächste Bild. Und da habe ich herausgefunden, dass der Regenbogen eigentlich gar kein Regenbogen ist, sondern der Regenbogen ist ein Regenkreis. Und das ist kein seltenes Phänomen, sondern er ist ein Kreis. Nur das, was wir sehen, das ist nur immer der Bogen. Weil wir eine Perspektive haben, hier von der Erde aus, mit dem Winkel, wo sich das Licht dann bricht und die Farben und so weiter. Ich bin ja kein Physiker, da könnt ihr selber nachlesen. Aber wenn ich die Perspektive wechsle und stehe zum Beispiel auf einem Turm oder sitze in einem Flugzeug, ja, dann sehe ich auf einmal das Ganze und erkenne, dass dieser Regenbogen eigentlich ein Kreis ist. Weiß nicht, wer das, wusste das einer von euch? Hat sich schon ganz schlaue, wollte ich sagen. Ihr seid alle schlau. Ich gehöre genauso dazu. Ich habe es also auch wirklich, wirklich nicht gewusst und war erstaunt. Aber es ist ein Zeichen für mich, dass, wenn ich meine Perspektive wechsle, ich auch das wirklich vielleicht ein Stück weit mehr erkennen kann, was Gott mir eigentlich sagt. Dieser Bund, das ist das Runde, das ist für mich ein Zeichen des Vollkommensein, dieses Abgeschlossen. Ich darf mich auch hineingeben, so wie dieses Flugzeug in diesem Kreis drin ist. Ich darf mich in diesen Bund hineingeben und dann mit dem Wissen, das ist immer so, dass Gott ist treu da drin in seinem Bund. Er verlässt nicht, es ist kein Wort, es ist nicht einfach so dahergesagt, was heute so ist und morgen so ist. Sondern über die ganze Zeit ist immer das Gleiche, egal wie deine Situation und meine Situation ist. Der Bund bleibt bestehen und Gott ist treu da drin. Und wenn wir heute es schaffen, unsere Perspektive von unserem Denken mal so ein bisschen wegzuführen und uns in eine Perspektive zu begeben, wo wir versuchen, Gott zu verstehen, wie er sich das gedacht hat und wie Gott eigentlich lenkt, ich glaube, dann können wir einen großen Schritt weiterkommen. Und das wäre mein Wunsch, und deswegen habe ich das heute euch gezeigt mit dem Regenbogen. Die Treue besteht, die zählt für dich, die zählt für mich, die ist vollkommen. Und lasst uns irgendwo von den Gedanken, vom Herzen dahin kommen, dass wir ja, Gott verstehen können. Und dafür möchte ich noch ganz kurz beten. Ihr könnt sitzen bleiben. Ja, Vater, es ist wirklich oftmals ganz schwierig, das zu verstehen, was du sagst. Das wirklich aufzunehmen und unser Leben danach zu führen. Wir verzweifeln oft daran und wir fühlen uns klein, wir fühlen uns schwach und wir fühlen uns manchmal auch übermächtig und sehen das einfach auch nicht, weil unser Denken im Vordergrund steht. Und deswegen bitte ich dich einfach, dass du unsere Herzen öffnest, dass du uns zeigst, worum es heute geht. Lass uns eine Perspektive einnehmen, führe du uns auch dahin, wo wir dir danken, wo wir dich loben können und einfach ja auch sehen, wie du führst. Danke, dass du mit deinem Segen bei Arne bist, bei der Predigt. Danke, dass du uns beim Hören segnest. Amen. Und bevor wir das hören, was Arne uns zu sagen hat, wollen wir noch gemeinsam singen, lobe den Herrn meine Seele und sammeln auch dabei dann die angesagte Kollekte ein.
Ihr Lieben, man kann mit seiner eigenen Vergangenheit radikal brechen und sagen, früher war ich im Irrtum, jetzt bin ich sehend. Früher hatte ich nur Dummheiten im Kopf, jetzt erkenne ich die Wahrheit. Früher war alles dunkel, jetzt ist alles Licht. So sang die christliche Kirche jahrhundertelang über die blinde Synagoge das Siegeslied der Überheblichkeit. Die Juden, sie haben den Herrn, den Messias, den Christus gekreuzigt, diese Blinden und Blindgänger Und wir, die Christen, die Erleuchteten, stehen hoch über diesem Volk. Die Folgen dieser Theologie, die kennen wir. Man kann mit seiner eigenen Vergangenheit radikal brechen und sagen, früher war ich im Irrtum, jetzt erkenne ich die Wahrheit, früher war ich im Dunkel, aber jetzt ist alles Licht. Und so dachte eine Zeit lang der frisch konvertierte Paulus auch. Paulus war ja Jude gewesen, Pharisäer, einer, der sein ganzes Leben dem widmete, Gott, dem Gott Jahwe, dem Gott Israels nachzufolgen, der bereit war dafür, Christen zu verfolgen und der in diesem Eifer sich völlig verrannt hat. Und dann, so beschreibt es die Bibel, an 2, 3 Stellen ist er konvertiert, so würden wir das heute sagen, zum christlichen Glauben übergewechselt. Und dann hat er genau die Position geändert und gesagt, naja, mit den Juden, die haben den Herrn gekreuzigt und wir sind das auserwählte Volk, wir sind als Christen nun die neue Gemeinschaft der Glaubenden. Wie Paulus dachte, so denken die meisten Konvertiten. Wir machen dann das Vergangene schlecht und schlechter, um das Neue gut und besser erstrahlen zu lassen. So werden auch radikale Lebensentscheidungen vor sich selbst gerechtfertigt. Doch jetzt in unserem Römerbrief, Paulus hat ja auch eine biografische Entwicklung durchlaufen und dieser Römerbrief steht ziemlich am Ende seines geistlichen, aber vor allem seines theologisch-literarischen Schaffens, am Ende also quasi dieser Wegstrecke, die er gegangen ist. Jetzt macht der Paulus sich plötzlich noch einmal Gedanken in diesen Kapitel 9 bis 11 über das Verhältnis von Juden und Christen. Und er merkt, so leicht komme ich mit meiner Vergangenheit nicht zurecht und so leicht komme ich von meiner Vergangenheit auch nicht los und so einfach bin ich nicht damit fertig, dass ich glauben darf an Jesus Christus und andere aus meinem Volk, aus dem ich geboren bin, aus dem Volk der Juden, keinen Zugang zum Glauben finden. Ich vermute, dass die allermeisten Christen damit nicht dieses Problem haben, wie Paulus es hatte. Wir haben uns irgendwie daran gewöhnt. Vielleicht empfinden wir manchmal noch die Spannung, warum glaube ich und so viele andere um uns herum eben nicht? Warum habe ich zum Glauben an Jesus Christus finden dürfen und andere nicht? Und dann kann es eben geschehen, dass wir die klassischen konvertierten Fehler machen und uns selber, so heißt es hier in dem Vers 18 in unserem Predigtext, über die anderen erheben. Vers 18, darum überhebt euch nicht über die Zweige, die ausgebrochen wurden. Ihr habt keinen Grund, euch etwas einzubilden. Nicht ihr tragt die Wurzel, sondern die Wurzel trägt euch. Vielleicht quält dich ein ähnliches Problem, wie es der Paulus mit sich herumtrug. Vielleicht ist es aber auch ein ganz anderes. Wir waren jetzt, meine Frau und ich, in Urlaub in Portugal und hier war es ja richtig heiß, aber in Portugal, also, nee. Die ersten Tage habe ich gesagt, das überlebst du hier nicht. Dann sind wir in den Wald hineingefahren, auf die Höhen durch den Berg, wir wollten zum Meer und wir sind in einen Waldbrand geraten. Und das war ziemlich bedrohlich, denn plötzlich sahen wir hier Flammen und da Flammen und wir fuhren auf so einer engen Straße da durch die Gegend und Wolken um uns rum und Martina sagt, kehr um und ich sage, das macht doch auch keinen Sinn, lass uns weiterfahren. Wir sind weitergefahren und dann flogen die Löschhubschrauber über uns hinweg mit diesen großen Dingern, die den dann auskippten an Wasser und dann kamen wir durch Feuerwehrsperren und mussten anhalten und dann durften wir weiterfahren und war richtig Abenteuer. Aber was mich eigentlich daran beeindruckt hat, ist diese Katastrophe zu sehen, die es für diese Menschen bedeutet, wenn ihr Hab und Gut einfach wegbrennt. Einfach wegbrennt. Ausgebrannte Häuser, wunderschön angelegte, terrassierte Gärten, wo ja Oliven angepflanzt werden und andere Pflanzen, wunderschön und alles verbrannt. Nichts mehr von da. Alle Existenzgrundlage vernichtet. Und das ist mir so zum Bild geworden zu diesem Predigtext Vers 5. So ist es auch jetzt, schreibt da Paulus, aus Gnade hat Gott einen Rest ausgewählt oder einen Rest übergelassen. In Portugal, dort wo es so gebrannt hat, da wird auf lange Zeit nichts mehr zu ernten sein. Das ist mir ein Bild für diesen Rest, der übrig bleibt. Und in deinen Augen ist es einfach zu wenig. Wir kennen solch einen Rest auch, einen Restbestand in unserem eigenen Leben. So hast du dir das nicht vorgestellt. Darauf warst du nicht eingestellt, dass solch ein Brand durch dein Leben fegt. Früher war ich kein Christ, sagst du. Dann bin ich es geworden und jetzt stelle ich fest, so richtig gut geht es mir damit auch nicht. Ich bin vor den Bränden nicht geschützt. Ja, du weißt das. Gott hat Recht, auch wenn wir ihn nicht verstehen. Du hast gelernt, dass das so ist. Du hast gelernt, vor Gott zu verstummen. Gott hat Recht in seinem Urteil und in seinem Tun oder in seinem Nichttun und nichts und niemand stößt ihn von seinem Thron. Und du beginnst mit ihm zu reden. Und du sollst auch mit ihm reden. Aber dann beginnst du mit Gott zu verhandeln und schließlich damit mit dir selbst zu reden. Und du versuchst deine Erfahrungen und Fragen, dein Leiden und deinen Schmerz, den überwiegend Nichtglaubenden um dich herum und deine Sorgen vor der Zukunft, du versuchst dem allen einen Sinn, irgendeinen Sinn abzugewinnen, so vor so einem Brand. Was macht das für einen Sinn? Wir fuhren dann weiter zum Strand runter und da waren da die Beach Boys und die Wellen und da war Halligalli und es war schön und wir lagen da auf unserem Handtuch in der Sonne. Und ich dachte immer, während du hier dein Vergnügen feierst, kämpfen die da oben gegen die Flammen. Du machst Urlaub und diesen armen Menschen brennt ihre Existenz gerade weg. Was macht das alles für einen Sinn? Einen menschlichen Sinn möchtest du finden, auch in deinen Fragen. Etwa, dass wir am Leiden lernen, dass es uns erzieht, über uns hinausführt. Oder dass man das unbegreifliche Schicksal einfach lieben lernen müsste, einfach das Leben lieben, so wie es ist. Aber beides, der Stolz darauf, dass uns das Leid und die ungelösten Lebensrätsel vertiefen und der Trotz, der das Unheil bejaht, beides heißt, dass wir in Gottes Vollmacht eingreifen und uns an ihm abkämpfen. Und vielleicht kennst du auch das, was hier in Vers 7 steht. Wie steht es also? Das jüdische Volk als Ganzes hat nicht erreicht, worum es sich so sehr abmüht. Die Anerkennung bei Gott. Vielleicht mühst du dich mit deinem Glauben auch richtig ab. Willst das verstehen? Willst es irgendwie zusammenbringen? Und es gelingt dir nicht. Was dir bei deinem Christwerden oder nach deiner Taufe so erschien, als würde es alle Probleme lösen und alles nur noch gut werden, hat sich als eine trügerische Erwartung entpuppt. Und jetzt grübelst du wie der Konvertit Paulus über deine ungelösten Nachfragen und du stellst fest, über mein Leben verfüge ich selbst und sogar über Leib und Verzweiflung verfüge ich selbst und mein Leben gestalte ich selbst. Aber auch andere rühren in meiner Lebenssuppe mit herum. Und ehrlich und endlich habe ich überhaupt nichts im Griff. Vers 20. Und ihr gehört nur dazu, schreibt da Paulus der christlichen Gemeinde, ihr gehört nur dazu, weil ihr glaubt und wenn ihr im Glauben beharrt. Aber das ist ja gar nicht so einfach, im Glauben festzuhalten, wenn wir vom Regenbogen und der Treue Gottes nichts sehen. Und dann fährt Paulus fort, immer noch Vers 20, so seid also nicht überheblich, sondern bedenkt, mit wem ihr es zu tun habt. Ehrlich und endlich und eigentlich habe ich nichts im Griff. In Wahrheit verfügt nur einer über mich und das ist Gott. Und eben das macht es so anstrengend, mit ihm umzugehen und so anstrengend mit dem Glauben. Mit einem Mal sagst du dir, es ist kompliziert, ein Christ zu sein und angeregt durch die Bibel und durch Gottes Geist über so vieles nachzudenken, das dich früher nie belästigt hat. Gar nicht einfach, Jesu Nachfolger zu sein. Seinen Geist in sich zu spüren, sein Reden, das auch Interesse am Ergehen der anderen Menschen hat. So wie Paulus hier sich einen Kopf macht um seine Volksgenossen, die keinen Glauben an Christus fanden. Früher, als er Christus nicht kannte, da war ihm das alles ziemlich gleichgültig, was mit den anderen lief. Da packte er es selber an und packte und griff selber zum Schafott und die Welt war irgendwie für ihn in Ordnung. Und nun ist er Christ und da tauchen plötzlich richtig dicke Probleme auf mit diesem Gott, mit seiner Rätselhaftigkeit. Paulus greift das auf, also in unserem Brief. Das, was bereits im Alten Testament ein Thema ist, denn auch dort ist immer wieder von dem Rest eine Rede, von diesem Rest, den Gott übrig lässt. Und dabei kommt es im Alten Testament auf das Verhalten der Leute an. Und Paulus bricht dieses Bild, indem er sagt, alles kommt in deinem Leben allein auf Gottes Treue an. Du hast dich als Christ nicht nach oben gearbeitet, sondern bist unverdient, überraschend befördert worden. Wir sagen das ja so auch im beruflichen Leben, ich wurde befördert oder ich bin befördert. Befördert worden. Niemand befördert sich selber. Das ist etwas, was uns gegeben wird, wo ein anderer über uns ein Urteil spricht, wo ein anderer uns etwas zukommen lässt. So sind wir zum Glauben gekommen. Eine unverdiente Beförderung. Eine unerwartete Beförderung. Letztlich bleibt die Frage der Erwählung das große Geheimnis Gottes. Du schaust Gott nicht in die Karten, doch deshalb das Nachdenken aufgeben? Keinesfalls. Nur auf den Begriff bringen lässt sich das Problem nicht, um es zu lösen. Manchmal löst sich ein Problem nicht mit einer Idee und nicht sprachlich und auch nicht begrifflich. Manchmal löst sich ein Problem nur mit einem Bild. Und manchmal braucht es ein ganzes Leben, um dieses eine richtige Bild zu finden für ein Problem, das man sein halbes Leben lang mit sich herumträgt, das einem nach schlaflose Nächte bereitet. Paulus quält die Frage, was mit den Juden sei. Die Frage quält ihn wirklich, denn es ist ja die Frage nach seiner eigenen Vergangenheit, nach einem Teil von sich selbst. Und da kommt ihm das Bild vom Ölbaum in den Sinn. Der Öl- oder Olivenbaum ist ein alttestamentliches Bild für Israel. Ein saftig grüner Ölbaum, schön voller Früchte, hat der Herr dich genannt. So heißt es in Jeremia 11, Vers 16. Jetzt gibt es an einem Baum in der Regel Äste, die irgendwann verdorren und abgeschnitten werden. Und das ist in Portugal auch so. Ich habe nur gestaunt, da ist es absolut rappeltrocken und da stehen Feigenbäume und die sind grün und da wachsen Früchte dran und dann diese leckeren Olivenbäume, übrigens roh schmecken die überhaupt nicht. Aber die sind immer grün, die stehen da mitten in dieser Hitze, drumherum nichts und die leben. Ein saftig grüner Ölbaum, schön, voller Früchte, hat der Herr dich Israel genannt. Aber es gibt an solchen Ästen, in diesen Plantagen, an diesen Bäumen auch solche Äste, die abgeschnitten werden. Paulus sagt, so ist es auch mit dem Ölbaum in Israel. Einige Zweige wurden unfruchtbar und Gott schnitt sie ab. Übrigens ein Bild, das Jesus auch nochmal für seine Jünger verwendet, von diesen Zweigen, die abgeschnitten werden und verbrannt werden, die Taubenzweige im Weinstock. Es gibt ausgebrochene Zweige und es gibt auch das Gegenteil. Unter die übrig gebliebenen Zweige bist du, der Zweig eines wilden Ölbaums, eingepfropft worden. Also wir, die wir nicht zum Volk Israel gehören, gehören dennoch zu Gott dazu. Wir stehen auch unter seinem Bundes- und Friedensschluss. Wir sind eingepfropft worden und jetzt zehrst du deinen Saft aus der Wurzel des edlen Ölbaums. Das macht man allerdings normalerweise nicht. Zweige einer wilden Sorte auf eine Kultursorte draufpfropfen, das ist völlig verrückt. Also wenn du schon einen süßen Pflaumenbaum hast, dann nimmst du nicht einen wilden Zweig und pfropfst den da ein. Sondern es ist immer umgekehrt. Auf die wilde Sorte wird eine Kultursorte aufgepfropft. Aber genau hier ist es umgekehrt. Die Veredelung wird normalerweise auf den wilden Trieb aufgesetzt und im Glauben, das will Paulus uns deutlich machen, ist es genau umgekehrt. Der edle Trieb Israel, darin aufgepfropft sind wir. Was Paulus hier also beschreibt, ist etwas ganz Besonderes und etwas ganz Einzigartiges und deswegen verwendet er dieses Bild bei all diesen Fragen, diesen Lebensrätseln, die wir mit uns rumtragen, wo wir uns abquälen und abkämpfen mit Gott. Paulus sagt dir im Grunde, vergiss es, das theoretisch lösen zu wollen. Das Evangelium gilt dir. Das ist die Botschaft. Und weil dir das Evangelium gilt, darum sag ja dazu. Jesus ist der Weg zu Gott für Israel, er ist der Weg zu Gott für alle Menschen. Das lesen wir im Epheserbrief Kapitel 2, 11 bis 22. Zu den verbliebenen Zweigen, zu den jüdischen Menschen, die an Jesus glauben, kamen die neuen Zweige hinzu. Und daran freu dich, daran halte fest, das ergreif im Glauben und lass dich nicht verrückt machen vom Leben und all deinen Fragen, wo du doch keine Lösung findest in all diesen Rätseln. Vielleicht bist du ein Menschentyp, der sich an sowas wirklich abarbeiten und erschöpfen kann. Und ich zähle mich selber auch eher zu solch einem Menschen. Ich will die Dinge verstehen, ich will es reflektieren, ich will es irgendwie ergreifen können. Und dann stelle ich fest, nee, Gott, kannst du nicht greifen. Bei aller Bemühung, bei allem Überlegen. Entweder ist Gott viel zu groß, dass du nicht rumreißt, oder er ist viel zu glitschig, der entrutscht dir immer wieder. Wie so ein Fisch, die gibt es in Portugal übrigens auch. Und dann greifst du nach dem Fluss, sind die weg. Und irgendwo so ist Gott auch, viel zu groß oder viel zu glitschig. Nicht zu erfassen, nicht zu packen. Und Jesus und Paulus sagt, genau das ist es. Und du beruhige dich daran, nicht indem du dein Hirn abschaltest, sondern indem du Glauben fasst, einfach daran festhältst, ja, ich bin eingepfropft, ich darf dazugehören. Das ist großartig. Offenbar begegnete Paulus damals Christen, die verächtlich und herablassend über die Zweige sprachen, die da abgeschnitten wurden, weil sie unfruchtbar waren. Und sowas kennen wir auch in der christlichen Gemeinde, diese Verächtlichkeit mit denen, die da sich so schwer tun, die da durchs Leben so eiern und irgendwie nicht richtig auf die Spur kommen. Und du sagst dir, Mensch, der Weg ist doch völlig klar, warum gehst du den nicht mit Jesus und straight on? Da ist das Ziel, tu es jetzt! Dann siehst du ja Leute, die eiern durch ihr Leben, die gehen links, die gehen rechts, die fallen hin, die stehen wieder auf, die liegen im Bett, die sagen, ich kann nicht mehr, Glaube angefangen, meine Hoffnung nicht erfüllt. Ich bin verzweifelt, ich bin ratlos, ich frage mich, Herr, wo bist du denn? Wo sind die Antworten, nach denen ich suche, nach denen ich frage, nach denen ich leidenschaftlich frage, für die ich kämpfe, Herr, wo bist du? Paulus sagt, werdet nicht überheblich über denen, die mit dem Leben und dem Glauben nicht so einfach fertig sind. Denn das verkennt vollkommen deine eigene Situation. Bereits Jesu Jünger könnten nicht verstehen, dass es Jesus durchaus und allein um Gott geht und nicht um die eigene Ehre, den eigenen Willen. Und so streiten sie sich, wer denn von ihnen wohl der Größte sein. Aber Jesus stellt ein Kind in ihre Mitte. Und er sagt, wer sich selbst erniedrigt wie dieses Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Markus 10, Vers 13. Sich selbst erniedrigen heißt nicht, sich niedriger zu machen, als man ist. Ein Kind erniedrigt sich nicht. Ein Kind macht sich nicht niedriger, als es ist, sondern es weiß einfach, dass es niedrig, dass es klein ist. Es ist eben ein Kind und steht vor den Erwachsenen und sagt, boah, die sind wirklich groß. Und ich bin wirklich klein. Wenn Jesus also sagt, werdet wie die Kinder vor Gott, dann heißt das nicht, mach dich klein und ah, ich bin so ein ganz schlechter und noch schlechter und geht's noch ein bisschen tiefer in den Keller. Leute, das hilft uns doch nicht. Gott hat doch keine Freude daran, dass du dich irgendwo suhlst im Schlamm deiner Selbstverzweiflung oder deiner Ratlosigkeit, dass du dich selber mit Staub beschüttest, in der Asche deiner Fragen wälzt. Aber das ist ein Christ, gleich einem Kind, das erkennt, ich mache mich nicht klein, sondern ich weiß, dass ich niedrig, dass ich klein bin. Eben ein Kind Gottes. Ob Jesu Jünger das begreifen? Als man Kinder zu ihm bringt, wehren sie den Müttern, als die heidnische Frau ihm ihre Not klagt, sagen sie, schick sie fort. Als Jesu Jüngerin ihn salbt, sagen sie, wozu diese Verschwendung? Das alles sind doch nicht die großen Gottesdinge, wie sie sie erträumten, die Jünger Jesu, und wie du sie und wie wir sie vielleicht auch erträumen, diese richtig dicken Points, diese Big Points, den eigenen Ruhm, die eigene Souveränität, die eigene Stärke, diese eigene Gradlinigkeit. Nein, neben Gottes Größe wollen wir oftmals nicht stehen, sondern an Gottes Statt Gottes Größe quasi selber einnehmen. Immer wieder verstanden Christen nicht, dass die Berufung Israels zum Licht für die Völker unwiderruflich ist, und sie haben nicht verstanden, dass es allein und immer neu Gottes Geschenk ist, dass sie zu Gott gehören, dass wir zu Gott gehören, und das ist weder Verdienst noch Besitz. Und ich bin überzeugt, Glaube wird nur frei und wird auch nur froh, wenn wir von diesem Ringen lassen, indem wir die Eigenbestätigung für die Eigengedanken, die eigene Theologie, die eigene Überzeugung und die eigene Größe suchen. Was ist die Wurzel des Ölbaums Israel? Es ist ein erprobtes Konzept, das Gott Jesus mit uns Christen fährt. Es ist nämlich genau das gleiche Konzept, das er mit dem Volk Israel gefahren hat. Was ist die Wurzel des Ölbaums Israel? Es ist das erwählende Handeln Gottes, das zum ersten Mal an Abraham sichtbar wurde. Du sollst mir ein Werkzeug sein, sagt Gott, geh in das Land, das ich dir zeigen werde, und ich werde und will dich zu einem großen Volk machen und ich will dich segnen und du wirst ein Segen sein. Alle Völker der Erde sollen durch dich Segen erlangen, und ich glaube, auch du sollst ein Segen sein. Ich denke, ich soll auch ein Segen für Menschen sein. Aber vielleicht sind wir den Segen für die anderen Menschen gar nicht so sehr darin, dass wir was ganz Besonderes sind und erreichen und tun, sondern dass wir einfach sind, Kinder Gottes. Und dass wir das ziemlich klar auf dem Radarschirm haben. Dann hat Gott Isaak erwählt und Jakob. Am Sinai hat er sich Israel zu seinem auserwählten Volk erwählt, zu seinen Söhnen und Töchtern gemacht, mit dem Auftrag, Licht für die Völker zu sein. Und auch diesen Auftrag wiederholt Jesus an seine christliche Gemeinde. Israel ist gesagt, Jesaja 49, Vers 6, ich mache dich zum Licht für die Nationen, damit mein Heil bis an das Ende der Erde reicht. Und jetzt hat es dich erreicht, hat es uns erreicht, dieses Licht, diese Erwählung Gottes, der sagt, komm, dich meine ich. Und er sagt uns auch, dich habe ich zum Licht gemacht. Euch als Gemeinde habe ich zum Licht gemacht. Weil ihr das wisst und weil ihr darauf steht und weil ihr euch darauf verlasst und weil ihr das den Menschen zu sagen habt. Auf Gott kommt alles an. Das ist die Wurzel, das erprobte Konzept, in das Gott uns eingesetzt und eingepfropft hat als seine Gemeinde. Gott hat die Gemeinde, hat die Kirche, hat uns nachträglich, einfach weil er es wollte, an diesem riesigen Segen Israels teilgegeben. Und weil er sein Wort seinem Volk Israel gegenüber hält, wissen wir, dass er es auch uns gegenüber hält. Und das ist unsere Hoffnung für uns, für Israel, für die Welt. Das ist Grund zum Gotteslob. Das ist einfach Grund zum Danken. Herr, wir verstehen dich in vielen Teilen überhaupt nicht. Aber das soll uns den Mund nicht verschließen, sondern öffnen, dass wir dich loben, dass wir dir singen, dass wir unser Herz dir öffnen und an dir festhalten. Nicht, weil wir alles verstanden und begriffen hätten, sondern weil wir glauben, dass du uns erwählt und berührt hast. Und das wollen wir jetzt tun, indem wir Gott anbeten. Wir werden auch eine Gebetsgemeinschaft in dieser Zeit haben, in der wir Christus einfach die Ehre geben und ihm unser Herz zeigen. Und vielleicht zeigst du Gott auch mal dein Herz in deinem Stolz. Vielleicht zeigst du Gott dein Herz in deiner Niedergeschlagenheit, in deinem Zweifel, in deiner Verzweiflung. All das ist in der Anbetung Gottes gut aufgehoben. Amen.
Auch kriege. Ihr dürft euch gerne einen Moment noch sitzen. Danke für die Anbetungszeit, wo ihr uns durchgeführt habt. Kann ja nicht anders. Mich hat das Beispiel vom Arne, ja, kann ich mir so gut vorstellen. Waldbrand, Feuer, habe ich ein paar Jahre mit zu tun gehabt, werde ich ein paar Jahre noch mit zu tun haben. So einen Waldbrand selber habe ich noch nicht erlebt, Gott sei Dank. Aber andere Feuer und ganz viele Feuer, die wir so haben, Olli, du weißt es, das sind so in der Mittagszeit die Kartoffeln auf dem Ofen. Und was hat der Waldbrand mit den Kartoffeln gemeinsam? Beides stinkt fürchterlich. Wir riechen das draußen auf der Straße. Was macht man, was ist die normale Reaktion? Das Erste, was wir machen in solch einer Wohnung, wo wir reinkommen, wir lüften. Frische Luft. Und der Arne wird sicherlich ganz, ganz froh gewesen sein, als er durch den Waldbrand durch war und endlich am Strand Sonne, Licht, Luft, mehr Luft. Ich weiß jetzt nicht, ob bei dir die Kartoffeln angebrannt sind oder ob der Waldbrand um dich herum fegt oder irgendwelche anderen Dinge einfach am Kochen und am Brennen sind. Aber frische Luft ist gut. Und ich glaube, und davon bin ich überzeugt, und das ist auch die Erfahrung, dass durch ein Gebet, auch ein Gebet, was man nicht alleine spricht, frische Luft ins Leben kommen kann. Und das ist einfach die Einladung an euch, gleich hier zu meiner Linken, zu eurer Rechten, nach dem Gottesdienst hinzukommen. Dort sitzen Menschen aus unserer Gemeinde, die bereit sind, mit euch die Fenster zu öffnen, Gott zu bitten, einfach durch euer Leben hindurchzufegen, hineinzuwehen, sanft oder hart, das ist seine Sache. Aber euch zur Seite zu stellen und einfach diesen Bund und die Treue in eurem Leben zu bestätigen. Es liegt an euch, das wahrzunehmen. Das Angebot ist da. Ich bedanke mich einfach, und das muss ich heute wirklich ganz in aller Deutlichkeit machen, an die Anbetungsband, an den Gerd, der eingesprungen ist, der heute eigentlich die Laila ist. Ja, die Laila ist krank, hat sich krank gemeldet und der Gerd ist plötzlich eingesprungen und der Björn hat ganz viele Dinge übernommen. Der Arne hat am letzten Tag vor seinem Urlaub mir noch Informationen zu dem Gottesdienst, zu seiner Predigt gegeben. Die Technik hinten, ihr habt Gas gegeben, richtig. Ich habe immer Ton gehabt. Der Thomas hat alle Bilder wunderbar an die Wand geschmissen. Ich bin euch dankbar und ich bin euch dankbar, dass ihr gekommen seid und wünsche euch einfach, dass ihr ganz viel aus diesem Gottesdienst mitnehmt, in eurem Leben erfahrt, in eurem Leben umsetzen könnt. Das können wir, wie wir gehört haben, nicht aus uns selbst heraus, sondern das können wir nur dadurch, dass wir den Segen Gottes bekommen, dass Gott mit uns ist, dass Gott uns führt, dass Gott uns leitet. Und darum wollen wir ihn bitten jetzt zum Schluss und das machen wir im Lied gemeinsam mit der Anbetungszeit. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag, eine gute Woche. Steht auf zum Segen. Wir singen den Segen. Glaube nicht, dass Gottes Liebe nicht
Amen.